SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Schönen guten Morgen allerseits live aus dem Radiostudio Zürich. Geschichten aus dem Leben sind wie immer in dieser Stunde angesagt und ich freue mich, euch meine Gäste dürfen vorzustellen. Auf der einen Seite die 65-jährige Cornelia Diethelm, Kirchenorganistin und Journalistin und als Gründerin vom Projekt Musik übers Meer sammelt sie hier in der Schweiz nicht mehr gebrauchte Musikinstrumente und lässt sie Jugendlichen vorwiegend in der Karibik zukommen. Guten Morgen, Cornelia Diethelm.
Guten Morgen, Dani Forler.
Wie geht's?
Geht mir gut, danke. Und danke vielleicht, für die Einladung.
Vielleicht ganz schnell eine schwierige Frage zum Anfang. Wie würdet ihr euch selber charakterisieren? Was ist typisch Cornelia?
Ich bin, glaube ich, ein sorgfältiger, verantwortungsvoller Mensch und kann ganz viel Kraft aus mir schöpfen, wenn das Thema das braucht. Aber ich denke, ich kann auch sehr schwermütige Seite.
Das ist Cornelia Diethelm. Auf der anderen Seite kann ich euch einen Mann mit fast kahlrasiertem Kopf vorstellen. Der Jörg Kressi könnte man aus den 80er Jahren als Jüngling mit lockigem Haar dann noch von der Fernsehansagerzeit her. Wenn ich jetzt euch frage, selbstanalysemässig, Jörg Kressi, was ist typisch Jörg? Was würdet ihr da sagen?
Also wenn wir gerade mal mit den negativen Seiten anfangen, ich bin manchmal ein bisschen ein ungeduldiger Mensch. Das ist nicht immer einfach für die Leute um mich herum. Wenn wir vielleicht zu den positiven Aspekten gehen, dann ist es so, dass ich gut mit Menschen kann. Also ich glaube, ich kann sehr gut auf Menschen zugehen, ich kann mich gut mit Menschen unterhalten, ich habe absolut keine Berührungsängste, egal wer das ist. Ich glaube, das hilft einem auch relativ gut durchs Leben.
Seit weit über 30 Jahren ist Jörg Kressig ein erfolgreicher Unternehmer und hat sich vor allem in der Schönheitsbranche einen Namen gemacht. Jörg Kressig, eure erste Ansage, Programmansage war das damals noch im Fernsehen, hat am 6. August 1982 stattgefunden. Was für Erinnerungen habt ihr an diesem Moment?
Ein riesiges Zittern. Ich war ein junger Bursch damals, noch nicht ganz 20. Ich bin dann am 19. August erst 20 geworden, vom Land. Und bin auf das grosse Zürich gekommen und ins Fernsehen, wo damals natürlich eine wahnsinnige Bedeutung hatte. Damals hat es Schweizerdeutsch 1 und Deutsch 2 gegeben, vielleicht noch irgendwo der Österreicher. Und als ich dann das erste Mal vor dieser Kamera gesessen bin, ich bin gestorben. 1000 tot gestorben.
Wisst ihr noch, was der angesagt hat?
Salto Mortale war das eine gewesen, und das andere war, glaube ich, Muppet Show gewesen.
Und ihr habt gesagt, eben, ihr seid 19, meines Wissens der jüngste Fernsehansager in Europa. Seid als absoluter Sunnyboy auch gehandelt worden. Rückblickend jetzt, was hat das mit euch gemacht?
Ja, es hat zwei Aspekte gehabt. Auf der einen Seite war das Ganze natürlich eine sehr gute Lebensschule gewesen, schon in jungen Jahren für mich. Auf der anderen Seite musste man natürlich aufpassen, dass man nicht zu viel abhebt. Und,
ist das gelungen?
Ja, es ist mir gelungen. Es hat vielleicht Momente gegeben in meinem Leben, wo das schon ein bisschen vorbestanden hat, dass das passieren könnte. Aber ich hatte ein sehr gutes Umfeld um mich herum, das mich sehr schnell auf den Boden zurückgeholt hat.
Ihr kennt so Menschen, die im Fernsehen gross rausgekommen sind, Cornelia Diethelm auch. Die sind Ende 80er Jahre auch Partnerin vom Radio- und Fernsehmann, also von der Radio- und Fernsehlegende, muss man sagen, Manny Weber. Wie habt ihr zueinander gefunden?
Wir haben uns kennengelernt im Radiostudio Basel, wo ich angereist bin für ein Interview mit dem Manny Weber.
Ihr habt dann als Journalistin für ein Heftli.
Ich habe damals für Tele geschafft und freischaffend für andere Medien. Ja.
Und dann hat es gerade gefunkt.
Es hat dann relativ schnell gefunkt, ja.
Und dann habt ihr natürlich das alles auch ein bisschen mitbekommen, auch die Kehrseite dieser Medaille, oder?
Ich habe vor allem den Bekanntheitsgrad mitbekommen von Manny Weber, aber er war damals schon wie auch fast nur noch im Radio und war ja nicht mehr der Glamour-Mann und hatte sehr Mühe damit, mit dem Abstieg von dem Thron. und er als junger Mann drauf
und das hat die Idee auch ein bisschen mithelfen tragen.
Ich habe es mitbekommen, ja, ich habe ihn gestützt, auch in seinen dunkelsten Zeiten, das ist so.
Zwei Persönlichkeiten lernen wir können im Verlauf dieser Stunde in der Sendung persönlich. Wir haben schon kurz vor der Szene kurz mitbekommen, dass Cornelia Diethelm die Woche im Bikini von Russen zu Mittag gegessen hat. Sie wohnt eben natürlich eben mit ihren zwei Katzen in einem Vorort von Zürich, völlig abgelegen, in einem Holzhäuschen am Waldrand. Ich würde es beschreiben, so ein bisschen, wo sich Fuchs und Has gut Nacht sagen. Warum so abgelegen?
Ich liebe das. Ich liebe die Lage von dem ehemaligen Wochenendhäusli. Und ich fühle mich enorm privilegiert, so dürfen zu leben, ruhig, mit einem grossen Garten, wo ich selber kann, ganz viel anbauen. Und ja, das ist für mich mein wunderbares Leben.
Ich konnte reinschauen bei euch. Der Wohnraum, den ihr habt, besteht aus Küche, einem Tisch und einem Flügel. Eigentlich auf engstem Raum. Was ist euch beim Wohnen denn wichtig?
Mir ist wichtig, wenig Raum zu besetzen.
Warum?
Ja, da wird es jetzt gerade...
Ja, sag doch mal.
Politisch. Warum? Ich find, wir müssen uns auf kleinem Raum bewegen auf dieser Welt, weil wir einfach so viele Menschen sind und eigentlich zu viel Platz besetzen, wo unser Planet nicht verträgt.
Und die brauchen ja auch nicht mehr, oder? So,
genau.
Wenn ich euch jetzt ein
Wohl nehme. Es ist mir auch sehr wohl
der
so.
Ihr habt ja sogar einen Flügel.
Genau. So von dem
das Einzige, was mich irritiert, ist, wenn man so allein ist und abgelegen ist. Das ist ja auch eine Herausforderung, oder erlebt ihr das anders?
Also, ich muss sagen, ich habe ja mindestens in zwei, es sind vier Häusle insgesamt und zwei weitere Häusle sind auch fest besetzt mit ganz lieben Nachbarinnen und Nachbarn. Da erlebe ich ja auch die Freundschaft und ich bin mit dem Velo in 3 Minuten gerade das Loch ab. Oh, man sollte nicht so schnell fahren, aber also in 5 Minuten bin ich am Bahnhof.
Okay, also so abgelegen dann auch wieder.
Nein,
nicht, wenn ich es jetzt vielleicht empfunden habe. Oder? Jürg Kressig lebt in einer langjährigen Partnerschaft, hat aber über Jahrzehnte in Zürich gelebt, seit ein paar Wochen im Kanton Schweiz, gerade unter den Mythen. Was hat euch verrückte Krebs dort hingezogen?
Ich hatte ein bisschen Überdosis von der Stadt gehabt, nach so vielen Jahren, als ich in der Stadt drin war. Ich arbeite ja nach wie vor in der Stadt drin, habe mein Atelier jetzt mitten im Niederdorf drin. Aber irgendwo ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Cornelia gerade gesagt hat. Das Bedürfnis nach dieser Ruhe auch gehabt und das Bedürfnis nicht nach so vielen Menschen. Und auch, was du gerade gesagt hast, Cornelia, dass man wirklich sollte immer mehr verzichten, das finde ich eine ganz tolle Sache. Entschleunigung und auch sich trennen von Sachen, die zu viel sind, die man eigentlich nicht mehr braucht, das ist etwas, was ich nur unterstreichen kann und wo ich auch immer mehr spüre, dass das
immer reinkommt. Was hat denn der Trend, die Sachen, die man nicht mehr braucht, jetzt
im Zyklus? Sehr viel Material, sehr viele Sachen, die man jahrzehntelang mit sich rumschleppt und wo man dann einfach muss sagen, für was hat man das gemacht. Du musst dich können trennen davon. Wobei ich habe nicht so grosse Mühe, das geht relativ gut.
Und jetzt weg von der Stadt, so in der Natur aus, unter diesen Mythen, was ist das für eine Stimmung?
Also die Mythen haben für mich eine ganz spezielle Stimmung, eine sehr starke Naturschwingung. Da wird es Leute geben, die sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich spüre das aber, ich spüre, was dort ist. Ja, in der ganzen Energie, vom Schlafen her, vor allem, was dort vorhanden ist, an Naturenergie, das färbt für mich auf den Mensch ab. Und das spürt man selber dann auch in seinem ganzen Wesen und in seinem ganzen Körper auch.
Und kommen wir noch zum Wohnen. Wir haben gehört, wie Cornelia Diethelm wohnen, eben mit dem Flügel oder Küche, von engstem Raum. Holz auch, ist ein Holzhäuschen. Wie sieht das bei euch aus? Seid ihr so der Typ, es ist alles perfekt eingerichtet bis zum letzten Falt auf dem Sofa?
Ich bin ein typischer Leu. Und Leue,
ein typischer Leu?
Ja, ja, also im Sternzeichen. Und Leue, die tun ein bisschen ansammeln, bis es ein riesen Haufen vorhanden ist und dann irgendwann wird alles miteinander radikal weggenommen und fortgeht. Aber ich kann nicht leben immer in einer Perfektion. Ich muss immer ein bisschen Imperfektion haben. Also irgendein Häufchen muss immer irgendwo rumliegen und dann fühle ich mich erst wohl und gemütlich.
Gemütlich?
Ja.
Ihr seid Typ gemütlich?
Ich bin, wie gesagt, ein absoluter Couch-Potato. Also ja. Ich beneide alle, die Bewegungsmenschen sind. Du bist so ein Bewegungsmensch. Und von dort her, ich kann das fast nicht nachvollziehen, wie das.
Aber Gemütlichkeit beim Wohnen heisst hier, also einrichtungsmässig, nicht Sichtbeton oder so?
Nein, es ist richtig. Es ist ein Chalet und da ist sehr viel Holz vorhanden. Mein Vater war ja Schreiner und da habe ich eine sehr enge Beziehung zum Holz und weiss, was Holz für das Material ist, wenn man das bearbeiten kann.
In einem Holzhaus wohnt eben auch Cornelia Diethelm, wobei dürfte ich schon sagen, es ist eher ein Häuschen. Ich glaube, das kommt dem Ganzen schon gerecht. Oder? Das Häuschen ist aber auch, weil es halt aus Holz ist, vor 6 Jahren, kurz nachdem ihr eingezogen seid, abgebrannt. Was ist passiert?
Also es ist nicht abgebrannt,
so
genau.
Ja.
Es hat einen Brand gegeben, weil es hat einen Holzofen als einzige Heizung in diesem Häuschen. Das Holz ist... Ja, der Holzofen ist, also dort hat es ein Problem gegeben, handwerkerseits her, und es hat einen Brand gegeben, den ich lange nicht gemerkt habe, weil zuerst alles durchs Chemie raus weg ist. Und wo ich dann gemerkt habe, dass es da brennt im Untergeschoss, ist es zu spät gewesen, der Wasserspeicher ist unten, hat es oben bei einer Leitung verjagt. Und dann ist der ganze Ruß und alles ist im ganzen Häuschen gewesen. Und unten ist es ausbrennt und der Oberstock war komplett verrußt gewesen, inklusive Ruß im geschlossenen Kühlschrank.
Und der Flügel ist auch?
Der ist sehr verletzt gewesen auch, aber eben, er ist nicht im Feuer gewesen. Man hätte ihn nachher am nächsten Tag sofort rausgetan und hätte ihn noch revidieren können. Er steht wieder drin. Und
also das muss ja ein unglaublicher Schock sein. Und ihr seid frisch dort in das Häuschen eingezogen, wo ihr über lange Zeit habt renovieren, liebevoll eingerichtet und nachher der Brand, oder?
Ja, ich bin genau am 60. Geburtstag eingezogen und weil die Vorgeschichte dort auch schon ganz lang ganz schwierig war, mit x neuen Lebenssituationen, bin ich sehr erschöpft gsi und eigentlich nur noch brüllt. Und dann, nach 9 Tagen, hatte ich das Gefühl, doch, ich erhole mich noch mal. Und an dem gleichen Tag hat es brennt und ich bin draußen gestanden wieder. In der Finke und im Trenner und mit dem Telefon in der Hand. Und so.
Das heisst, Kleider hat er auch nicht mehr?
Nein, ich habe...
Also, das ist also wirklich nur ein Pyjama.
Also ja, einfach so ein Trenner, also so Hauskleidung, genau.
Und
ja.
Dann habt ihr euch entschieden, im Wohnwagen geht das Leben gerade neben diesem Haus. Warum?
Wegen meiner Katzen. Also ich habe dort ganz viel Solidarität erlebt von Freundinnen, Freunden, ganz fest auch von meiner Familie. Mein Sohn hat gerade eine Woche Ferien genommen. Aber ich habe gemerkt, ich hätte können an verschiedenen Orten wohnen, aber ich habe gemerkt, aber meine Katzen haben jetzt auch müssen zügeln und kaum sind sie da, ich kann nicht wieder mit diesen Katzen weg und die zerstören. Und habe darum entschieden, die müssen im gleichen Revier bleiben. Und habe dann die 4 Wintermonate lang in einem Wohnwagen gelebt.
Ausgerechnet im Winter?
Ja, es war relativ kalt.
Das war eine Herausforderung, oder?
Ja, das war nicht lustig.
Und habt ihr auch Angst gehabt?
Ich habe ein paar Mal Angst gehabt, was so fest gestürmt hat. Und der Wohnwagen ist so am Hang gestanden. Und da habe ich einmal zur Nacht wirklich am Eis wirklich die Polizei angerufen. In einer Verzweiflung, was soll ich machen? Ich habe Angst, dass mir der Wohnwagen jetzt umkippt in der Nacht. Und sie haben mich dann irgendwie beruhigt. Also ich habe dann die Nacht auch überstanden.
Also ist auf jeden Fall in dieser Zeit nichts mit dem Bikini zu Mittag?
Nein, tatsächlich
nicht. Aber ihr habt... So nehme ich an, auch entdeckt, dass man auf kleinem Raum, eigentlich noch kleinerem Raum, ganz gut auch leben kann.
Ja,
das ist
klar.
Jörg Kressig, er hat mit 22 schon seine erste Firma gegründet. Ich gehe mal davon aus, du hast Unternehmergeist in den Gen. Was hat euch in Selbstständigkeit getrieben?
Eigentlich sehr pragmatisch war es so, dass ich, als ich angefangen habe, im Schweizer Fernsehen der Ansage einen Teilzeitjob hatte und nicht genug verdient habe, schlicht und einfach, um davon zu leben. Und dann habe ich natürlich nach anderen Varianten gesucht, mein Einkommen zu generieren. Und die erste Firma, die ich dann gegründet habe, war eine Modellagentur, eine Fotomodellagentur. Die habe ich dann viele Jahre gehabt und ja, so ist der Einstieg eigentlich so ins Anführungszeichen, Unternehmertum gekommen.
Aber dann seid ihr schon so ein bisschen der Draufgänger-Typ, oder?
Ich glaube, das ist die Unbedarftheit von der Jugend. Das ist ein grosser Vorteil vom Jungsein, ist, dass man die Erfahrungen noch nicht hat und wegen dem vielleicht ein bisschen blauäugiger in die Sachen hineingeht und sich gar nicht bewusst ist, was da eigentlich könnte passieren, ist natürlich auf der anderen Seite auch ein Vorteil.
Also eine gesunde Portion Naivität.
Das kann man sagen, ja, das stimmt.
Ihr seid in der Schönheitsbranche, wenn ich das mal so pauschal darf sagen, erfolgreicher Mann geworden, Visagist, Fotograf, Styling, eigene Kosmetiklinie bis heute auch. Was hat euch diese Branche gebracht?
Da bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Durch das Fernsehen, auch durch Schminken, bin ich in Berührung gekommen mit Make-up, mit allem, was dazu beiträgt. Und das hat mich fasziniert. Ich habe dann auch meine Kolleginnen damals ein bisschen zugeschaut, wie die sich verwandelt haben innerhalb von teilweise 2,5 Stunden Masken, die sie gesehen sind. Und ich habe das toll gefunden. Und dann habe ich gedacht, der Visagismus, das ist etwas, ich habe immer sehr gerne Farben gehabt. Also Farben ist etwas gewesen, was mich fasziniert hat. Obwohl mein Lehrer damals gesagt hat in der Schule, ich könnte überhaupt nicht mit Farben umgehen. Irgendwie haben sie es vielleicht ein bisschen zeigen mit dem. Und habe dann das ausgesucht. Und so ist der Visagismus gekommen.
Aber eben die Schönheitsbranche hat ja immer so ein bisschen den Ruf von der Oberflächlichkeit. Ich gehe mal davon aus, den Vorwurf, den könnt ihr auch.
Der begegnet mir seit vielen Jahrzehnten, wobei es hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Ich glaube eben, dass Schönheit nicht nur oberflächlich ist, sondern dass es auch andere Aspekte hat. Es kommt darauf an, wenn man daran angeht, an den Bereich. Wenn man Schönheit als Pflicht anschaut, als etwas, was man einfach muss machen, also als mit Schönheit zu tun hat, Schönheitspflege, dann ist es natürlich schon nicht so tiefgründig. Wenn man aber schaut, dass der Ursprung auch vom sich pflegen, aus dem Salben kommt und wenn man das entsprechend dann auch umsetzt, dann kann das auch einen positiven Aspekt haben. Und für uns, wir sind ja die gewesen, die so angefangen haben mit der Vorher-Nachher-Geschichte.
Das machen wir ja immer noch, oder?
Genau.
Also in der Glückspost seit vielen Jahren, oder?
Genau, ja. Über 30 Jahre, ja. 35 Jahre. Und da sieht man, wie eine Frau, meistens sind es ja Frauen, die zu uns kommen, sich während dem Prozess von der Verwandlung plötzlich anfängt, so aufrichten und sich anschaut in den Spiegel und sagt, wow, also ich muss mich nicht beeindrucken von diesen Hochglanzmagazinen, wo da irgendwo perfekte Frauen abgebildet sind. Ich habe die Möglichkeit, mit den entsprechenden Massnahmen, mit den Leuten, die mir zur Seite stehen, vielleicht für einmal auch so auszusehen. Und das ist eigentlich keine schlechte Geschichte.
Aber jetzt ganz persönlich zu euch, wie habt ihr denn euren Stil gefunden?
Ich bin ein sehr simpler Mensch. Also für mich geht es auch ganz einfach. Auch vom Anlegen her. Am liebsten ein paar Jeans und ein Hemdli. So wie ich jetzt heute auch hier sitze.
Aber das war nicht immer so, gewesen, oder?
Nein, im Fernsehen ist man natürlich gezwungen, so etwas zu machen.
Also zum Beispiel die Frisur. Ihr redet jetzt einfach mit der Maschine drüber, oder? Ist
das? Das war ein Unfall, das erste Mal, als ich das gemacht habe. Ich wollte meine Haare selber schneiden mit dem Rasierer und dann ist es immer kürzer geworden, weil es so verhackt ausgesehen, wenn ein Huhn drin reingepickt hätte. Und am Schluss habe ich den Rasierer genommen und bin durchgegangen und dann habe ich mir im Spiegel angeschaut und habe das erste Mal in meinem Leben gefunden, jetzt sehe ich mich pur, so wie ich bin, ohne Ablenkung, sondern einfach so, wie man ist. Vielleicht wie ein Baby, wenn man auf der Welt kommt, ja, ohne Haare.
Einfach nicht mehr so viel Dekoration.
Genau, es ist das, was auch Vanilla vorher gesagt hat, sich trennen von Überflüssigem.
Sich trennen von Überflüssigem und dann macht es Rätsch und Tor sie weg. Cornelia Diethelm, Styling in den 90er Jahren, habt ihr über längere Zeit immer wieder in der Karibik gelebt? Was habt ihr denn für ein Styling gehabt?
Das ist jetzt ein wahnsinniger Schritt vom Styling und vom zu sich selber finden durch eben ein schönes Make-up zu der Karibik. Mein Styling war... Ja, kurze Hose, kurze Liebling.
Ja. Dort ist man auch, das eigentlich auch gemeint, okay. Oder ganz simpel, oder? Man braucht nicht viel, oder? Weil es halt warm ist, oder? Richtig. Insgesamt 2 Jahre habt ihr auf der Dominikanischen Republik gelebt. Wie kommt das?
Ich bin als junge Frau eigentlich kaum gereist und habe aber einen Ethnologen kennt, der in der Dominikanischen Republik geschafft hat und mich immer wieder eingeladen hat. Und irgendwann habe ich nachgegeben, bin über und das spüre ich heute noch, ich bin in Santo Domingo aus dem Flüger raus und die Luft, die warme, feuchte, tropische Luft und einfach alles hat mich so begeistert und nachher einfach auch die offenen, herzlichen Menschen und dann ganz fest auch die Musik. Also Bachata, Merengue, Salsa, wo ich gefunden habe, wow, einfach die Leichtigkeit, das war für mich ganz speziell gewesen.
Und der hat mich verliebt, oder?
Ich habe mich auch noch in einem Mann verliebt.
Einfach nur, um es vollständig erklären, okay. Ja,
genau.
Oder? Also
genau, hat auch dazu
gehört. Wir sind dann genau. Eben, also eine längere Zeit habt ihr dort gelebt, seid mit eurem damals 7-jährigen Sohn gegangen. In die Karibik habt ihr ihn mitgenommen, nachdem ihr schon mit dem Vater von ihm seid getrennt gewesen. Ich gehe mal davon aus, das ist auch noch ein Prozess gewesen. Das hat auch Reaktionen ausgelöst. Nicht so einfach. Oder?
Also mein Sohn ist dort noch so klein gewesen, dass er das noch nicht wirklich mitentscheiden konnte. Aber er ist mitgekommen und meine Eltern haben gar keine Freude gehabt. Also vor allem meine Mutter war entsetzt gewesen, dass ich quasi mit einem One-Way-Ticket auf Santo Domingo abhaue und ihren Enkel mitnehme. Und so im Nachhinein verstehe ich auch, dass das sehr schwierig war für sie.
Und mit der Schule, wie ist das gegangen?
Da ich ursprünglich selber Primarlehrerin bin, habe ich beide Mal, wo wir länger über sind, den Lukas in der Schweiz abgemolden in der Schule und habe ihn dann unterrichtet. Aber ich meine, erste Klasse, als er 7 war, das ist wirklich einfach so fliessend nebenbei. Also ich weiss, wir haben zum Teil wirklich, wenn wir am Strand waren, Zahlen und Buchstaben in den Sand hineingeschrieben. Also
oh, so wird man doch lernen.
Romantisch, ja.
Ja.
Und ist gut rausgekommen.
Ja, auf jeden Fall hat er studiert und mit einem Master abgeschlossen und es geht ihm gut.
Es geht also auch mit den Buchstaben im Sand.
Absolut.
Ihr habt später ein Herzensprojekt lanciert. Musik übers Meer, ich habe es ganz Anfang von der Sendung zum Einstieg schon gesagt. Um was geht es dort in wenigen Worten?
Ja, ich habe in dem Dorf Rio San Juan, wo wir gelebt haben, mein Sohn und ich, hat es eine Dorfmusikhase, ganz ähnlich wie bei uns in der Schweiz. Und die haben aber sehr alte Instrumente gehabt, über die Jahre hinweg dann fast keine mehr. Aber die hätten auch so an Festtagen gespielt. Und irgendwann hat es das Orchester nicht mehr gegeben. Und dort habe ich gefunden, okay, also gesagt, ich bringe euch Musikinstrumente. Aber hat nicht wollen einfach schenken, sondern hat gesagt, es ist eine Verpflichtung. Ihr müsst für Kinder und Jugendliche aus ganz schwierigen Verhältnissen müsst ihr unterrichten, müsst ihr Jugendorchester aufbauen. Und ihr hat geheißen, schlussendlich das Dominikanische Kulturministerium verpflichtet, das zu machen. Und ich habe 2008 die ersten Instrumente gebracht. Und als ich 2 Jahre später gekommen bin, war es unglaublich, wie die Jugendlichen dort schon musiziert haben, also wir sind wirklich nur noch Tränen runtergelaufen, die haben jeden Nachmittag nach der offiziellen Schule haben sie Musik gemacht.
Mit den Instrumenten, mit den die ihr aus der Schweiz gesammelt habt,
genau.
Und ihnen habt zugekommen.
Ja.
Und es ist nicht einfach nur so, dass die Musik machen, die sagen, es verändert auch das Leben von jedem jungen Menschen, der so ein Instrument bekommt.
Ja, also das war damals meine Idee gewesen und ist heute das, was ich erlebe. Kinder, Jugendliche, die nicht auf der Straße landen, also nicht in Drogen kommen, in Gewalt, Kriminalität, Prostitution, sondern miteinander Musik machen und eben zusammen im Austausch auch mal hören, das andere Kind lassen, Solistin sein. Die haben eine Struktur, die haben Freude und die haben einfach viel die bessere Zukunftsperspektive. Und heute sind viele von unseren inzwischen Erwachsenen Musikantinnen und Musikanten sind selber Musiklehrerinnen und Musiklehrer.
Was können weitergehen?
Was weitergehen und wo einen Beruf gefunden haben.
Und die sind auch immer wieder in Kontakt mit den Kindern, Jugendlichen.
Ich bin täglich intensiv im Austausch mit den inzwischen 40 Jugendorchestern und mit den ehemaligen Kindern. Ja.
Ja. Ein Herzensprojekt eben hier erzählt in der Sendung persönlich auf SRF1, Cornelia Diethelm, selber Kirchenorganistin, Journalistin und der Jörg Kressig hier zu Gast, der ehemaliger Fernsehansager war und eben nachher Unternehmer geworden ist, wie wir vorher gehört haben. Jörg Kressig hat auch noch ein Musikinstrument, das man könnte weitergeben könnte, der Cornelia Diethelm.
Mich hat am Anfang etwas sehr berührt, was Cornelia erzählt hat von dem Brand in ihrem Haus. Sie hat, als du nach dem Flügel gefragt hast, hat sie nicht gesagt, der Flügel ist kaputt gewesen, sondern sie hat gesagt, der Flügel ist verletzt gewesen. Mhm. Und das zeigt auch die starke Beziehung, die sie hat zur Musik und zu den Instrumenten. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe früher eine Gitarre gespielt, hatte dann aber einen Unfall gehabt, habe meine Hände nicht mehr können bewegen, meine Hand ist gelähmt gewesen, ziemlich lang. Und dann habe ich mir ein Instrument suchen, das man mit der rechten Hand kann bedienen kann. Und dann habe ich ein B-Kornett geschenkt bekommen. Mein Vater hat schon Trompete gespielt gehabt und hat dann zum Leidwesen von meinen Eltern und von der ganzen Umgebung daheim B-Kornett geübt und lernen spielen.
Und spielt er immer noch?
Nein, seit vielen Jahren
nicht mehr. Und wo ist das Instrument?
Das ist, glaube ich, irgendwo in anderen Händen mittlerweile.
Das hätten wir jetzt sonst gar nicht vermitteln. Das hätte ich eben auf das raus wollen, oder? Wenn so etwas rum wäre. Fast hätten wir es getroffen oder vielleicht finden wir es noch raus. Jörg Kressig, über 3 Jahrzehnte in der Schönheitsbranche, Styling haben wir angesprochen. Und ihr sagt, die Arbeit, die habe auch mit Spiritualität zu tun. Was meint ihr damit?
Also mit innerer Befindlichkeit. Spiritualität ist schon ein weiter Begriff. Aber ich habe vielleicht ein Projekt, das ich einmal gemacht habe, ansprechen in diesem Zusammenhang. Ich habe während ein paar Jahren im Unispital in Zürich in der Dermatologie das Atelier für dermatologisches Make-up gegründet. Und dort haben wir Menschen, die versehrt waren, sei das von Geburt aus, also hautmässig, oder sei das das postoperativ war, zeigt, wie sie sich mit Make-up wieder können zu Weg machen können, dass sie normal durchs Leben können gehen. Und das war eine Zeit, wo mir sehr viel gebracht hat, eben auch in mir innen sehr viel gebracht hat, weil man dort gesehen hat, dass eben Schönheit nicht nur mit Äußerem und mit Perfektion zu tun hat, dass man top aussieht, wenn ein Topmodel eben irgendwo auf einem Hochglanzmagazin, sondern dass es auch darum geht, dass man wieder Normalität kann herstellen kann. Und das hat mich so berührt, dass ich manchmal also wirklich, vor allem wenn es dann auch mit Kindern noch zu tun hat, nach einer Behandlung rausgegangen bin und gekühlt habe. Mhm. Weil mich das so in meinem Herzen getroffen hat. Und dort ist mir eben bewusst geworden, dass man mit so etwas wie Make-up, etwas ganz Simples, auch etwas machen kann, was vielleicht ein bisschen tiefsinniger und ein bisschen tiefgründiger ist.
Also da ist natürlich auf der anderen Seite, sind wir ehrlich, jetzt ein Model schminken keine Kunst.
Das ist nie Kunst. Das ist relativ einfach im Vergleich dazu.
Ja.
Es ist natürlich schon, wenn man in einem Bericht tätig ist, der mit Schönheit zu tun hat, dann wird man sehr schnell als oberflächlich abgestempelt. Und da habe ich ganz ehrlich auch viele Jahre darunter gelitten, weil ich mich eigentlich nie als oberflächlicher Mensch gesehen habe. Aber es sind natürlich Bilder, wo die Menschen gerne so die Leute in eine Schublade reintun. Und es ist einfacher, jemanden in eine Schublade reinzutun, als sich mit dem auseinanderzusetzen.
Aber jetzt haben wir noch deutlich auch zu spüren bekommen, was das für eine wichtige Arbeit ja auch ist. Ihr habt sicher auch ganz viele Rückmeldungen bekommen von den Leuten, die ihr können optimieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder? Also.
Ich glaube, das ist sehr wichtig für die Menschen, dann eben wieder eine gewisse Normalität zu haben. Wobei das zeigt ja auch, wie die Menschen eigentlich nur auf das Äußere gehen und das Innere eigentlich gar nicht so betrachtet wird. Sonst wäre der Leidensdruck teilweise auch nicht so stark gewesen.
Mhm. Aber ich möchte gleich noch einmal darauf zurückkommen. Ihr habt vorher das Vorher-Nachher-Projekt angesprochen, das ihr schon eine Ewigkeit in der Glückspost macht. Heute heisst es, glaube ich, Wohlfühltag. Die machen das auch sonst bei euch, dass Leute sich so optimieren können. Ich denke, das ist ja auch eine freudige Arbeit. Vermittelt Freude, macht Freude auf allen Ebenen.
Sonst würde ich sehr wahrscheinlich nicht seit fast 40 Jahre machen. Also es ist wirklich so, dass das auch eine kreative Geschichte ist, dass man da wirklich ein Molder macht vielleicht das Bild und für mich ist jetzt vielleicht das Gesicht oder das Aussehen so eine Art Möglichkeit, kreative Prozesse zu entwickeln. Wobei, also, was mir schon immer wichtiger geworden ist, und das habe ich in jungen Jahren nicht gehabt, in jungen Jahren ist vor allem die Veränderung im Mittelpunkt gestanden. Und heute ist für mich wichtig, das Optimale, typgerechte vom Menschen zu betonen und nicht jemandem einfach eine Maske anzulegen und einfach zu verändern, à tout prix, sondern wirklich das rauszuholen, was da ist. Also, corriger la nature heisst das.
Mm-hmm. Ja, bitte schön. Ja. Ich finde das sehr eindrücklich, ja, Kressig, was du jetzt erzählt hast. Einfach weil eigentlich merke ich auch, ich muss mich gerade selber an den Nase nehmen. Für mich ist eben so, Schminken, Masken, ist eben doch so auch oberflächlich. Mm, mm. Und ich spüre bei dir jetzt ganz viel anders raus und Tiefe und das tut einfach gut.
Aber ich glaube, das spürt ja jeder noch, wenn man sich parat macht für irgendwie eben Gesundheit zum Beispiel, wenn man irgendetwas Schönes anlegt, zum irgendwie zu essen oder für irgendeinen speziellen Anlass. Man fühlt sich ja ein bisschen anders.
Ja, also, dass man sich wirklich anders...
trägt so einen leichten Lippenstift an.
Ja, das
ist doch ein anderes Lebensgefühl.
Genau, man geht in eine andere Geschichte hinein, in etwas... Genau, etwas Neues, Frisches, ja.
Tauchen wir doch in eure Geschichte rein, wo ihr herkommt, wo es so durchgegangen ist im Leben. Cornelia Diethelm, ihr seid mit einem jüngeren Bruder in Schiers aufgewachsen. Der Vater war Lehrer in Mathematik und Physik an einer Mittelschule. Und die Mutter war aus Österreich stammend Hausfrau. Und das Spezielle bei euch sind von dieser Schule, die euer Vater hat unterrichtet, ein paar Buben auch bei euch daheim gewohnt.
Ja. Also,
wie war das für euch?
Also, das war eine Mittelschule mit Internat. Oder? Das ist, so vor 50 Jahren oder so sind eben viele Buben da gewesen. Also, es war ein Bubeninternat aus geschiedenen Ehen oder auch von Auslandschweizerinnen und Schweizer, die dann in Schiers in die Schule sind. Und dann hat es einfach ein paar so Schüler gegeben, die vielleicht die Eltern nicht haben wollen, dass die da und mit allen anderen im Internat sind. Die sind zu uns ins Externat gewohnt. Und meine Mutter war an sich Hauswirtschaftslehrerin. Und sie hat dann ein Kind, also am Anfang waren es 4 Schüler, nachher noch 2, am Schluss noch jemand gekocht und die Wäsche gemacht und sie auch betreut, so ein bisschen als Ersatzmutter. Und für mich ist das einfach normal gewesen. Ich kann dazu gar nicht anders sagen. Es ist einfach, wir sind immer so am Tisch gewesen mit diesen Schülern zusammen.
Ja, aber sehr prägt von Buben um euch herum. Der Bruder auf der einen Seite und nachher noch die Buben aus dem Internat.
Ja, und dann in der ganzen Nachbarschaft noch lauter Buben. Also mein engster Kindheits- und Jugendfreund ist aus einem 4-köpfigen Bubenhaushalt gerade oben dran
gewesen. Wie hat euch denn das geprägt?
Indem ich gemerkt habe, also ich bin einen Weg, eine Wilde gewesen.
Heisst?
Einfach immer draussen und Mutproben immer natürlich genau bei allem mitmachen. Und
Beispiel?
Noch besser. Ja. Zum Beispiel. Ja. Im Winter mal, wo es so viel Schnee hatte, sind wir etwa 10 gewesen, also mein Freund, Nachbarsfreund und ich. Und dann hat es so viel Schnee gehabt, dass wir aufs Dach vom Nachbarhaus rauf sind, geklettert und 8 Meter runtergekumpelt sind in den Schnee unten. Und irgendwie einmal ist er dann wie nicht mehr auftaucht. Und dann bin ich so verschrocken. Aber dann ist er rauf und hat gelacht. Aber unsere Eltern haben keine Freude gehabt.
Ja gut, also verständlicherweise. Also 8 Meter stellen wir jetzt gerade vor, wenn es 10 Meter Sprungbrett ist in der Body, oder? Also 8 Meter ist sehr hoch und sehr gefährlich. Aber eben,
heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Ja,
ich hoffe es. In der Schule, was habt ihr so für Talent gehabt?
Ich bin einfach wirklich enorm gerne in die Schule. Immer, immer, immer bis zum letzten Tag. Ich habe das ganz toll gefunden. Und wir haben schon in der Primarschule haben wir einfach wirklich einen wunderbaren Lehrer gehabt. Ich will den Namen nennen. Der Hans-Heiri Rüttimann. Weil das ist so ein toller Pädagog gewesen, der eben genau das vermittelt hat. Freude. Freude. Und er hat uns so viel gezeigt. Und wir sind neugierig gewesen. Und es ist einfach... Es war einfach schön.
Also ich finde das sehr etwas Zentrales, was ihr sagt, wenn man eine Lehrerin oder einen Lehrer hat, der einem Freude machen kann, das ist eine Prägung fürs Leben, oder? Also das könnte jetzt auch gerade auf dieses Gleis gehen, oder? Wenn die Weichenschaltung anders ist.
Das weiss man ja von vielen Kindern, die sagen, es war furchtbar und ich habe abgehängt und bin nie gut in der Schule. Und wenn man gefördert wird und Lust hat am Lernen, dann wird man auch gut in der Schule, klar.
Und als Teenager so mit all diesen Buben?
Dort ist es wie schwierig geworden, weil ich mich selber hässlich gefunden habe. Ich hätte, glaube ich, Jörg Kressig gebraucht.
Oh, ehrlich?
Ja, ich habe das Gefühl, Camille schaut nie einen von diesen Buben an, von diesen tollen, jungen Männern. Ja. Und nein, ich habe mit denen...
Also es hat auch Selbstvertrauen gefällt?
Ja,
letztlich.
Völlig. Ja. Ja. Und ich habe mich dann immer mehr zurückgezogen. Und nein, dort ist dann nicht mehr so eine gute Zeit gekommen. Ja.
Gehen wir mal in die Kindheit, Jugend von Jörg Kressig in Laufen. Aufgewachsen mit zwei Brüdern und einer Halbschwester. Der Vater, wie haben wir schon gehört, war Schreinermeister und auch Grossrat, Mutter, Hausfrau. Was waren das so für Werte, die ihr da mitbekommen habt?
Wenn ich ab und zu mal höre, wie Menschen von ihrer Jugend erzählen, die schwierig war, dann schaue ich zurück und denke, Gott sei Dank hatte ich eigentlich eine wunderbare Jugend gehabt. Wie du das auch gesagt hast, eigentlich eine unbeschwerte Jugend. Werte, die ich mitbekommen habe, waren sehr konservative. Mein Vater ist sehr konservativ-katholisch aufgewachsen und hat das auch weitergegeben bei uns. Ich hatte einen strengen, aber einen sehr liebenden Vater gehabt. Und zurückblickend muss ich sagen, dass ich sehr froh bin und glücklich bin und Gott Dank, dass ich in so ein Haus hineingeboren worden bin.
Und seid ihr auch so wild gewesen wie Cornelia Diethelm?
Ja, also ich kenne das auch. Also ein paar Mal irgendwo vom Baum oben runtergefallen, auf den Kopf gefallen und irgendetwas kaputt gemacht.
Und eben, ihr habt gesagt, vorher, als ihr von der Trompete erzählt habt, ihr habt einen Unfall gehabt.
Das ist allerdings im Unterricht passiert, im Turnunterricht. Da habe ich meinen Arm gebrochen gehabt und dann hat man bei der Operation den Nerv verschnitten und dann war eben die Hand gelähmt gewesen, worauf ich dann sehr viele Operationen hatte als Kind sehr oft, statt mit anderen zu spielen oder etwas zu unternehmen, dann in die Physiotherapie gegangen bin oder in die Ergotherapie auf Basel. Und das war auch für mich noch ein guter Lehrplatz gewesen. Das hilft einem ja alles auch ein bisschen reifer zu werden, wenn man sich mit solchen Sachen auseinandersetzt.
Und jetzt, wo euch da so ein bisschen der Ärmel hingere rutscht, sehe ich, dass man das auch heute immer noch kann. Also,
Also der Muskel ist verschwunden am linken Arm und ich bin immer noch handicapiert. Also, das heisst, ich habe die linke Hand nicht perfekt bewegen. Aber das ist etwas, wo man, wenn man andere Schicksale vergleicht, kann darüber hinwegschauen und wo man mit der Zeit auch.
Ja, aber es ist gleich etwas, was euch geprägt hat, oder? Ihr habt ja gesagt, ihr seid vom Gitarrenspieler zum Trompetenspieler geworden, zum Beispiel. Und geniert vielleicht auch in gewissen Momenten, gerade jetzt in der Jugend. Oder?
In der Jugend ist das sicher schwieriger gewesen.
Aber in der Jugend seid ihr sowieso so ein bisschen spezieller und andere Wege gegangen. Ihr habt schon mit 14 für eine Lokalzeitung angefangen zu schreiben. Ihr habt schon gleich euch das erste Geld verdient. Also da stellt man schon all das Unternehmertum in euch fest.
Genau, mit Kurzgeschichten habe ich die ersten Franken verdient und habe dann auch während der ganzen Schulzeit, während der Gymnasialzeit bis zur Matur, habe ich in einem Restaurant Kaffee geschafft, habe dort alles gemacht, also Küche, Service, Office, WC putzt. Und das hat mir dann erlaubt, dass ich dann selber mal auch selber können nach Schottland gehen konnte, mit dem eigenen verdienten Geld dort einen Spruchaufenthalt machen konnte. Es hat dann so eine Selbstständigkeit gegeben. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn man, und das fehlt mir heute oft nicht, es gibt ja sehr viel, muss ich sagen, super gute Jugendliche, aber oft, dass man vielleicht in der Jugend ein bisschen zu wenig Verantwortung muss übernehmen. Und dann irgendwann im Leben kommt ja das, dass man das trotzdem muss machen. Und dann hat man es nie gelernt. Und von dort her finde ich eben ein Elternhaus, wo einem die Werte, die du dann noch gefragt hast am Anfang, mitbekommt, finde ich eigentlich optimal.
Wobei, also ich muss sagen, ihr habt natürlich schon klare Ziele gehabt, oder? Also mit 18 offenbar habe ich herausgefunden, habt ihr euch ein erstes Auto gekauft,
das
oder?
Also, das dürfte jetzt auch
mit dem eigenen Auto in die Schule gefahren?
Genau.
Was hat das für Reaktionen ausgelöst?
Das war eigentlich gar nicht so schlimm gewesen, ich weiß es nicht. Also ich habe nichts gemerkt.
Die sind doch ein Mädchenschwarm, oder? Gesehen denn damals.
Das hätte ich nicht.
Und nachher kommt er noch mit dem eigenen Karren
das
anzufahren.
Das hätte ich nicht
mitbekommen. Ihr seid jemand, der Schauspieler wollte werden. Das war so ein Berufswunsch gewesen. Also es ist schon deutlich erkennbar, Öffentlichkeit berühmt werden, auch ein Antrieb gewesen bei euch.
Ja, es hat eigentlich zwei Wege gegeben, die ich gerne eingeschlagen hätte. Der eine wäre gewesen, dass ich, also drei sogar. Einerseits hätte ich gerne Dolmetscher wollen werden. Also, nicht übersetzen, sondern Dolmetscher, also Simultan-Dolmetscher. Der andere Bereich wäre gewesen, dass ich Hotelfachschule gerne gemacht hätte als Variante noch. Und das Dritte ist eben, das ist halt das Künstlerische gewesen. Ich habe immer gesungen, wir haben Theateraufführungen gemacht, wir haben Bühnen aufgebaut schon als Kind und sind dort auftreten. Und dann ist halt dann irgendwann einmal die Geschichte gekommen mit dem Fernsehen.
Mhm. So geht das. Manchmal läuft es nicht genau so, wie man sich's vorstellt. Und es kommt aber ganz gut so, wie es gekommen ist. Bei der Cornelia Diethelm ist es so, dass sie, hat schon erwähnt, eine Ausbildung gemacht hat als Lehrerin. Damals mit bestem Abschluss. Dann aber vor der Klasse ist es nicht so gelaufen, wie ihr euch vorgestellt habt. Was ist passiert? Warum hat das nicht gefruchtet?
Ich habe einfach ganz schnell gemerkt, und das hat sicher auch fest mit mir zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich muss jedem einzelnen Kind ganz gerecht werden und jedes Kind ganz persönlich fördern können. Und ich habe mich überfordert gefühlt, komplett. Und es ist mir dort sowieso nicht so gut gegangen. Ich habe nicht mal ein Jahr durchgehabt und habe einfach wirklich so gelitten und habe aufgehört.
Also dir habt ihr euren Beruf, den ihr so mit Bravour abgeschlossen habt, seid ihr gescheitert?
Ja, genau. Alle haben immer gesagt, wow, Cornelia, du bist die beste Lehrerin. Und ich bin absolut gescheitert. Ja.
Wie seid ihr mit diesem Scheitern umgegangen?
Ich kann es nicht genau sagen. Also es ist mir einfach... Ich hatte Schuldgefühl, selbstverständlich, dass ich das nicht schaffe. Und weil ich aber sowieso immer so mit Selbstzweifel gehadert habe, ist das für mich nichts Besonderes gewesen, im Unterschied zu sonst. Und ich habe dann ja auch relativ schnell fokussiert auf Weitergehen und dann halt doch das Musikstudium anpacken, das ich mir vorher nicht so zutraut habe. Und wo ich dann wirklich auch die Aufnahmeprüfung bestand, dann habe ich nachher Orgel studiert.
Ja, warum jetzt Orgel? Also Organistin denke ich mir etwas Irrsinniges, oder? Also etwas, wo vom Klang her so eine Orgel, das ist etwas Wahnsinniges. Aber ist auch sehr, sehr zurückgezogen. Also die Organistin, also wenn ich mir überlege, in einer Messe, in der Kirche, sieht man ja meistens nicht einmal. Es gibt auch nicht die grossen Applausveranstaltungen, oder? Es ist einfach so. Es ist einfach. Zwar stark. Warum Organistin?
Es ist genau beides. Also mein Klavierlehrer früher hat immer gefunden, also die Orgel ist einfach eine Maschine. Und er hat das sehr abwertend gemeint. Und ich habe gefunden, wow, aber was man alles für Möglichkeiten hat mit dem Wahnsinnsinstrument, das ja auch heisst, Königin der Instrumente. Oder man kann so verschiedene Klangfarben selber hervorrufen mit dem Registrieren. Und genau, und nachher ist aber das andere, man ist viele, viele, viele Stunden lang in dunklen, also ich sage jetzt, ich habe es so erlebt, häufig dunkle und im Winter sehr kalte Kilen am Üben.
Ist immer ein Jäckli an.
Ja,
Eis.
Die Skijacken und die Kappen und Ohrenwärme und Händchen, die nur Fingerspitzen offen lassen.
Ja, genau, solche Händchen habe ich auch schon beobachtet, dass dann nachher die Orgelspieler so Händchen dran haben.
Genau.
Ja. Ja, der Jörg Kressig ist durchaus eben auch musikalisch, hat sogar mal eine Platte gemacht. 1902. Ich habe jetzt aber eine
vorgerüppelt. Zu meiner Schande muss ich das zugeben.
1984 war es gewesen. Wenn ein Mann liebt.
Wenn dieser Mann alles spielt, was er liebt, glaub an ihn. Hab keine Sorgen.
Wenn wir es ganz fertig hören,
man muss eigentlich immer zu dem stehen, was man gemacht hat. Damals hat man das Gefühl gehabt, das ist richtig. Ein ganz böser Radiomoderator, der die Platte damals abgespielt hat, hat gesagt, es tönt aus wie ein Heilsarmee-Lied. Wenn ich das glaube an ihn, oder? Vom Titel her schon.
Ja.
Es ist jetzt nicht eine von den Glanzleistungen in meinem Leben gewesen.
Aber die können lachen darüber.
Ja, sicher.
Es ist eine gute Erfahrung in meinem Jahr. Also, oder wie seht ihr das?
Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man alles, was man im Leben hat, sollte bejahen, was man erlebt hat. Weil alles bringt einem weiter. Man lernt durch die Erfahrung. Es klingt so abdroschen, aber es ist wirklich wahr. Und man wird so der Mensch, wo man heute ist. Ohne die Erfahrungen wäre man nicht der Mensch. Und meistens sind es ja nicht die optimalen Erfahrungen, die einem weiterbringen. Ich sage immer, das Positive im Leben, das macht einem übermütig und hochmütig. Das Schwierige im Leben macht einem demütig. Und das ist das, was man eigentlich mehr sollte lernen.
Cornelia Diethelm, seht ihr das auch so?
Noch schnell ein einfacher Satz zu der Platte. Der Manny Weber hat ja auch eine Platte gemacht. Und irgendwo finde ich, das gehört dazu, das ist toll. Aber, ja. Und das andere, da kann ich mich wie nicht so äußern. Nein, ich habe da fest, auch im Rückblick mit meinem Leben, ich habe das Gefühl, häufig sagt man doch, man bedauert, was man nicht gemacht hat im Leben. Und ich hatte das Gefühl, ich hätte auch einiges einfach lassen können. Ich bin nicht im Reinen mit meinem Leben, rückblickend.
Aber das ist ja nichts Schlimmes, wenn man einmal Rückschritt macht, wenn man Sachen macht, die nicht optimal sind. Wenn es einem nicht gerade zerstört, ist es ja etwas, wo man auch gutmütig darauf zurückschauen kann.
Ja, ich höre das. Ich kann es wie nicht. Also das, ich kann es nicht für mich. So.
Cornelia Diethelm, ihr hattet auch Phasen in eurem Leben, wo es euch nicht gut gegangen ist. Also auch depressive Verstimmungen, die ihr gehabt habt. Also, wo ihr den Weg habt müssen finden, wieder daraus raus, auch im Alltag.
Ja. Ja, also ich denke, das ist bei mir etwas ganz Prägendes. Also ich habe das auch heute noch, oder? Dass ich häufig mich sehr müde oder sogar lebensmüde empfinde. Ich habe ganz viel irgendwie Schweres, wo ich sehr kämpfe. Und ich staune immer wieder. Es überrascht mich, dass die Menschen von außen mich immer so als kraftvoll, boah, Powerfrau anschauen. Und ich selber mich so ganz anders erlebe. Also ich habe häufig das innere Chaos. Ich bin häufig daheim so erschöpft. Oder das sind einfach, ja, das gehört einfach wie beides zu mir. Und das habe ich jetzt einfach gemerkt, das ist ein Teil von meinem Leben. Punkt.
Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich auch eine Phase in meinem Leben hatte, wo das so schwer war, wo wirklich ganz schwere Zeiten waren. Und dass man die Gefühle haben kann, kann ich nachvollziehen. Und jemand, der das nicht selber erlebt hat, der kann das gar nicht beurteilen, was das für Gefühle sind.
Also, die sprechen hier eine Zeit an, wo ihr mal einen Nervenzusammenbruch hatte, Jürg Ressig. Ihr hattet eine schwere Krankheit, eine schwere Gelbsucht.
Und ich fast gestorben dran bin, ja.
Das war ein Kampf ums Überleben.
Das war wirklich so gewesen, während dieser Zeit. Das war ein Monat, als ich im Spital gelegen bin, wo dann der Professor am Schluss zu mir gesagt hat, ich hätte nicht gedacht, dass sie das überleben mit den Werten, die sie hatten. Dort bin ich wirklich die Nacht im Bett gelegen und habe gebetet. Er hat gesagt, bitte, bitte, helfen mir. Und es hat einen Moment gegeben, wo ich wirklich mal überlegen musste, geht es jetzt noch weiter oder lasse mich jetzt fallen? Und ich habe gesagt, nein, ich will. Und das ist das, was ich spüre mit dem Lebenswillen, weil immer wichtig ist, dass das wieder kommt, dass ich gesagt habe, ich will und ich probiere das noch mal durchzuziehen und ich schaffe das. Und dann ist es auch gegangen. Aber das ist natürlich schwierig, für jemand anderes zu entscheiden. Weil wenn man nicht drinnen ist, dann kann man es nicht beurteilen.
Wie gestärkt seid ihr aus dem rausgegangen?
Sehr gestärkt. Es hat mir wieder eine Lebensfreude gegeben, die ich vorher nicht hatte. Und wegen dem habe ich eben gemeint, vorher mit dem Satz, dass man durch die schwierigen Sachen im Leben lehrt. Ich glaube, wir sind auf dieser Welt nicht einfach so, um vor sich hinzuleben, sondern ich glaube, wir sind hier, um eine Aufgabe zu erfüllen, um sich weiterzuentwickeln. Und von dort her glaube ich schon, dass vor allem auch die schwierigen Sachen im Leben, dass das immer auch eine Chance ist, um sich zu entwickeln und weiterzukommen, sich selber mit sich selber auseinanderzusetzen.
Da kann ich ganz einig. Ich merke aber, wir sind ja nicht nur in dem Leben mit dem eigenen Leben, sondern wir sind in dem Leben auch mit allem, was rundherum passiert. Das stimmt, ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ganz viel aufnehme und spüre in dieser Welt, wo wir Menschen wirklich nicht gut machen. Wo wir nicht gut machen für die Pflanzen, für die Tiere, für uns Menschen selber, für den ganzen Planeten. Oder? Und da habe ich einfach das Gefühl, da müssen wir noch so viel lernen, um rücksichtsvoller, liebevoller, verantwortungsvoller mit unserem Leben und mit unserem Umfeld umzugehen. Und wir müssen mit dem Herz denken.
Da bin ich absolut bei dir. Das bin ich genau der gleichen Meinung. Und ich glaube, wir sind auf einem Weg, wo sich das alles jetzt ein bisschen entwickelt. Auch die Situation, wo wir jetzt im Moment drin sind. Ich glaube, ich hoffe sehr, dass die Menschen etwas daraus lernen und dass sie eine positive Entwicklung daraus heraus können generieren.
Also so eine positive Entwicklung, wie ihr vorher geschildert habt, nach dieser schweren Gelbsucht, wo ihr fast gestorben seid, wo ihr heute sagt, ich bin gestärkt aus dem rausgegangen. Das ist eigentlich eine typische Wende auch im Leben, eine Lebenswende. Und mit dem beschäftigt ihr euch ja sehr intensiv. Cornelia Diethelm, ihr habt gerade ein Buch auch gemacht zu dem Thema, wo es um Lebenswenden geht. Was interessiert euch daran?
Ja, ich bin grundsätzlich natürlich neugierig und eigentlich habe ich ja Menschen doch eben sehr gern und merke, ja, es ist Eindrückliche, was Menschen... Also natürlich habe ich bei dir, Jörg Kressig, jetzt auch gedacht, das ist ja eine Lebenswende, so nahe am Tod zu sein und zu merken, doch, überlebt und es geht weiter. Also das finde ich ganz spannende Themen und darum habe ich auch als Journalistin sehr häufig mit so Menschen geschafft und Porträt gemacht und dann das auch zusammengefasst in einem Buch. Und merke, meine persönliche Lebenswende mit Musik übers Meer, das, natürlich, das ist auch etwas, wo einfach ganz in eine positive Richtung geht.
Lebenswende, das heisst natürlich letztlich auch reifen, oder? Also reifen, älter werden, wo ich mit dem Jörg Kressig, wo ich ihn angefragt habe per Telefon, weiss ich noch genau, wo der Jörg Kressig gesagt hat, ja, also pensioniert werden möchte ich nie. Warum?
Mein erklärtes Ziel ist mit 88, so alt ist mein Vater geworden. Und ich habe sämtliche Krankheiten von meinem Vater geerbt. Also aus alles, was es gibt, inklusive Hypochondrie, die wir noch dazu
haben.
Mein Vater ist 88 geworden und mein erklärtes Ziel ist, mit 88 beim Arbeiten tot umzukehren.
Okay.
Ich hoffe, ich schaffe es. Da bin ich nicht allein entscheidet, das ist ganz klar. Aber man kann sich ja Ziel setzen im Leben.
Aber was ist denn für euch das Schöne auch am Älterwerden, wenn man uns jetzt noch das vorne?
Die Erfahrungen. Wenn man jünger ist, muss man immer überlegen, was man noch alles sollte machen und muss machen. Das Älterwerden hat den Vorteil, dass man zurückschauen kann und kann sagen, das möchte ich nicht mehr unbedingt machen. Auf das kann ich verzichten. Das ist immer wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Das will ich nicht mehr. Und der Vorteil ist, wenn man älter ist, darf man auch Sachen sagen, die nicht so bequem sind. Eine liebe Freundin von mir, die ist jetzt 84, sie hat gesagt, ich genieße es, eine unbequeme Alte zu sein. Und das wünsche ich mir eigentlich auch, dass ich das eines Tages sein darf.
Cornelia Diethelm, wie seht ihr das, den Prozess des Älterwerden? Also Jörg Kressig, muss man schnell sagen, 58, dir 65.
Ja, ja. Ich freue mich auch jedes Jahr, wenn ich ein Jahr älter werde, weil ich merke, ja, es geht dann nicht mehr so lange. Aber ich fokussiere auch einfach genau auf das, was mir wichtig ist noch. Und das ist jetzt Musik übers Meer. Einfach wird sagen, ich möchte noch so leben, jetzt, wo ich älter bin, dass ich das umsetzen kann, was meine Werte sind im eigenen Leben, so wie ich das Leben führe, aber eben auch schauen, dass einfach mit dem bisschen, was ich kann, weniger Ungleichheit und Ungerechtigkeit gibt auf dieser Welt.
Das finde ich noch einen wichtigen Punkt, jetzt gerade bei euch, dass ihr nicht die ganze Last von weltweit auf die Schultern nehmt, sondern das in eurer Umgebung, in eurer Welt anpacken.
Dort, wo ich kann. Und dort, das ist bei mir Musik übers Meer. Ja,
ja. Jörg Kressig, Cornelia Diethelm. Die Stunde ist jetzt schon vorbei.
Wie im Flug ist das vorbei.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den Einblick, den wir bekommen haben, in eure Biografie, in euren Alltag und vor allem auch in euer Denken, in euer Fühlen. Danke für das offene Gespräch und alles Gute. Danke fürs mit dabei sein, hier in der Sendung persönlich. Schönen Sonntag allerseits.
Sie haben die Sendung persönlich gehört. Die ist heute aus dem Radiostudio zu Zürich gekommen. Moderiert hat Dani Forler und zu Gast sind die Journalistin und Kirchenorganistin Cornelia Diethelm und der Unternehmer Jörg Kressig. Und falls Sie gerade ein bisschen spät eingeschaltet haben, Sie können persönlich heute Abend noch mal hören, kurz nach dem 10 Uhr hier bei uns oder online auf srf1.ch. Und dort können Sie die Sendung auch gerade als Podcast herunterladen. Und am nächsten Sonntag, da gibt's persönlich natürlich wieder. Dann moderiert Daniela Lager aus dem Radiostudio zu Chur. Ihre Gäste sind dann Johanna Bundi-Rieser, Präsidentin vom Verband Schweizerischer Polizeibeamten und damit oberste Schweizer Polizistin. Und der Tommy Scherer, legendärer und frisch pensionierter Radiomoderator von SRF 1. Alles zu hören?
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.